Da wandte sich ein jüdischer Weinhändler aus Basel an mich. Der war angeklagt der Weinpanscherei. Und war, das Gericht tagte immer nur am Samstag. Und dieser Händler war ein frommer Mann und hat Vorladung bekommen auf den Samstag und ist dann nicht hingegangen und noch einmal eine Vorladung bekommen mit der Androhung der polizeilichen Vorführung. Und da ist er erschrocken. Und dann ist er zu mir erst gekommen und ich habe gesagt, ja, da musst du doch dem Gericht mitteilen, du bist ein frommer Jude. Er hat sogar, glaube ich, mitgeteilt und das Gericht hat das, glaube ich, abgelehnt, die Sitzung zu verlegen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt sage. Aber jedenfalls war das etwas in diese Richtung. Und ich habe, als ich ihn fragte, ja, wie denn der Fall als solcher stehe, konnte er mir keine Auskunft geben. Er sagt, dass ich ein dummes Zeug habe, den Wein sachkundig behandelt, habe aber nicht gepanscht. Also ich habe dem Gericht geschrieben, der Mann sei ein frommer Jude und sie sollten die Sitzung auf einen anderen Tag verlegen, da waren sie sowieso schon böse. Und habe mir die Akten angeschaut und dann lag bei den Akten ein Gutachten vom Landwirtschaftlichen Institut, das sehr akribisch feststellte in Anführung, dass der Mann Weinpanscherei getrieben und den Käufer des Weins damit betrogen habe. Mir roch die Geschichte nicht sehr gut, nicht in Bezug auf den Händler, sondern in Bezug auf das Institut. Nun hatte ich zufällig einen sehr guten Klienten, der Spezialist für Weinbehandlung war, ein Drogist, Spezialist für Weinbehandlung. Und ich habe ihm also diesen ganzen Fall unterbreitet. Und er hat gesagt, das ist dummes Zeug. Der Mann, im Gegenteil, hat sich ausgewiesen, er ist ein sehr guter Kenner und hat ganz richtig den Wein richtig behandelt und hat mir ein Gutachten in diesem Sinne gemacht. Und ich bin dann, ja, vor Gericht gegangen und habe plädiert, dass man sich vor Vorurteilen hüten müsse, auch vor antisemitischen Vorurteilen. Und der Präsident bemerkte, er möchte es jetzt doch verbieten haben. Er sagte, ja, Herr Präsident, Sie verbieten sich das mit vollem Recht. Sie sind Ihrem Bewusstsein mit absoluter Sicherheit kein Antisemit. Ich kenne Sie seit Jahren als hoch anständigen Menschen. Aber ich will Ihnen den Beweis liefern, dass Sie im Unbewussten ein Antisemit sind. Unterbreche Sie mich nicht. Und sagte ihm Folgendes, Sie sind ja ein Spezialist des Strafprozessrechts. Sie haben diesem Mann, der in Basel wohnhaft ist, angedroht, Sie lassen ihn polizeilich vorführen und haben übersehen, dass Weinpanscherei kein Auslieferungsdelikt ist. Sie hätten ihn gar nicht polizeilich vorführen lassen können aus Basel. Da sagte sofort der Rechtsanwalt, Sie haben recht, entschuldigen Sie. Und sage, schauen Sie, Herr Präsident, das mache ich keinen Vorwurf. Unsere unbewussten Regungen sind uns ja unbewusst. Das hätten Sie werden.
Sind Ihnen unbewusst?
Ich sagte ihm, das war Ihnen völlig unbewusst. Zu dieser Ihnen unbewussten Regung verführte Sie Ihr Ihnen unbewusster Antisemitismus, den Sie gar nicht zu verantworten haben. Was wichtig ist, ist, dass Sie sich dessen bewusst werden, dass Vorurteile bestehen können, von denen man selbst keine Ahnung hat. Dieser Präsident hat mir das gar nicht verübelt. Nicht verübelt, das war ein intelligenter Mann und es ist ihm immerhin aufgefallen, eine Schwierigkeit, vor der man sich hüten muss. Und ich habe also auch sonst zum Beispiel, als ich diesen Riedel-Guala-Prozess plädierte, wo ein Arzt und seine Freundin zu je 20 Jahren Zuchthaus wegen angeblichen Mordes verurteilt wurden, habe ich, ich habe ein sechsstündiges Plädoyer gehalten, zwei Stunden habe ich Allgemeines plädiert, zwei Stunden habe ich den Fall als solchen durchplädiert und zwei Stunden habe ich allgemein menschlich plädiert. Da habe ich den Geschworenen, waren Bauern aus dem Berner Oberland, auseinandergesetzt, dass man Vorurteile hat, dass man versuchen muss, sich dieser Vorurteile bewusst zu werden und dass bevor man ein Urteil fällt, dass man die Vorurteile wegschaffen muss. Diese einfachen Bauern haben sehr aufmerksam zugehört und haben sehr aufmerksam zustimmend genickt, dass sie das verstanden haben, dass man sich vor Vorurteilen hüten muss. Ich habe gerade in diesem Prozess habe ich eine antisemitische Anfechtung erlebt vom Staatsanwalt aus. Der Prozess spielte in Bern. Und mein Berner Kollege hatte mich gebeten, der vertrat diese Guala, die des Mordes angeschuldigt war, hat mich gebeten, die Vertretung des Arztes, der also damit beteiligt war, zu übernehmen, weil er mit Recht der Ansicht war, dass man der bernischen Justiz so sehr alle Schande werde sagen müssen, dass das besser in den Händen eines außerkantonalen Anwaltes aufgehoben sei. Und das war auch der Fall. Und der Herr Staatsanwalt, anstatt von mir zu sprechen als der Herr Verteidiger oder der Herr Rechtsanwalt Rosenbaum, der sprach immer vom Herrn Rechtsanwalt, vom Herrn Rosenbaum aus Zürich. Diese ganz klare Pointe. Und am Ende meines Plädoyers, am Ende der sechs Stunden, habe ich dann unter anderem gesagt, der Herr Staatsanwalt hat mich immer als den Herrn Rosenbaum aus Zürich bezeichnet. Er hatte recht, der Herr Staatsanwalt, aber nicht ganz. Ich bin nicht nur der Rosenbaum aus Zürich, ich bin der Jude Rosenbaum aus Litauen, ein eingebürgerter Papierschweizer. Das hindert mich aber nicht, die Schweiz mehr zu lieben als der Herr Staatsanwalt. Und dann habe ich ihm alle Schande gesagt. Das ist auch die Art und Weise, in der man solchen Anfechtungen begegnen kann. Mit der frontalen Abwehr. Und das imponiert auch dem Schweizer.
Haben Sie es später dann in Ihrem zweiten Beruf, in Ihrem Beruf als Antiquar und Archivar, Ähnliches noch einmal erlebt?
Ich habe auch erlebt, es ist so, Leute, die den Mitmenschen denigrieren, die den Mitmenschen verleumden, sind ja feige. Die sagen es ihm ja nie ins Gesicht. Und es wurde mir hier und da berichtet, dass man vor mir warne, dieser verdammte Saujud, der wird dich ja nur betrügen und solche Sachen. Freunde von mir, die mir das berichteten. Aber sonst, ich selbst, direkte Anfechtungen habe ich schon seit vielen Jahrzehnten nie erfahren, weil ich dem Problem gegenüber vollkommen frei stehe, dem Problem ganz frei gegenüber. Und ich glaube, das konstelliert auch die Reaktion der Umgebung. Ich glaube nicht, dass jemand wagen würde, mir ins Gesicht irgendwie antisemitisch sich zu äußern, trotzdem er wüsste, dass ich heute die physische Kraft nicht hätte, um ihn physisch zur Rechenschaft zu ziehen. Aber das ist bei mir nicht mehr drinnen. Ich wirke auf die Leute, obwohl ich ja durchaus jüdisch in Anführung wirke, nicht als Jude, ich wirke als freier Mensch. Und diese Freiheit empfinden die Leute. Ich bin kein geprügelter Jude.
Sie sind da, wo Ihr Vater war, als Sie sechsjährig mit ihm...
Genau da. Ich bin frei und ich stehe zu mir und habe kein Identitätsproblem. Das ist wahrscheinlich das Wort. Ja? Oder keine Identitätsschwierigkeiten. Ich bin ich.
Ja. Und das imponiert dem Schweizer?
Das imponiert dem Schweizer sehr. Das ist das Einzige, was die Schweizer haben eine enorme Qualitäten. Sie sind echte Demokraten. Sie finden ganz herrliche Menschen unter den Schweizern. Und dem Schweizer imponiert der Mann, der seinen Mann stellt. Das imponiert dem Schweizer. Ich habe also eine schärfste Kritik an diesen unglückseligen Schweizer Juden, die in Schweizer Assimilation machen. Das sind arme Kriechwesen, die der Schweizer verachtet. Mich verachtet der Schweizer nicht. Von mir hat er Respekt wie vor einem seinesgleichen, weil er weiß, dass ich meinesgleichen bin. Zur Charakterisierung der jüdischen Mentalität mag folgende Geschichte dienen. Zur Zeit des russisch-japanischen Krieges, gerade als Port Arthur angegriffen wurde, kam zu meinem Vater, der als Anwalt praktizierte, ein Mann, und als mein Vater ihn fragte, was ihn zu ihm führe, sagte der Mann, alles auf Jiddisch, das Kolorit fehlt, wenn ich erzähle, sagte Herr Doktor, was denken Sie von Port Arthur? Und da sagte mein Vater etwas ungeduldig, wir sind ja nicht gekommen, hier über Port Arthur zu reden, erzählen Sie mir einen Fall. Und dann hat mein Vater also den Mann ausgefragt und hat festgestellt, dass der Mann sich in eine fast lebensgefährliche, schicksalsgefährliche Schwierigkeit hineinmanövriert hatte und dass man ihm also unter Zeitdruck musste man da allerhand unternehmen. Und hat das dem Mann soweit klar gemacht und hat ihm auch gesagt, was er, also was mein Vater, da unternehmen wollte, was er anderweitig unternehmen müsse. Und hat also das Programm der Verteidigung dieses Mannes und dieser sehr schwierigen Situation mit ihm besprochen. Und der Mann hat ihm gedankt. Und nachdem er gedankt hat, sagt aber Herr Doktor, sagen Sie mir trotzdem, was ist mit Port Arthur? Dieses Ignorieren seiner eigenen fatalen Situation und diese Möglichkeit, außerhalb des eigenen Schicksals objektive Betrachtungen anzustellen.
Herr Rosenbaum, ein anderes Thema.
Darf ich doch Ihnen zu diesem Thema etwas sagen? Ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich diese Frage anschneiden sollen, wir müssen auch uns überlegen, ob wir es da drin belassen sollen oder nicht. Als wir heute hier anfingen, habe ich von meinem Adlatus die Mitteilung bekommen, dass ich in einem Geschäft fürchterlich hereingelegt wurde und einen für meine Verhältnisse enormen Betrag an diesem Geschäft verliere. Davon haben Sie nichts gemerkt. Ich habe also das sehr, das kann ich ruhig auf der Seite lassen, obwohl es mich beschäftigt. Ich kann mich unserem Gespräch voll zuwenden und wir können es auch weiterführen. Können Sie darauf lassen?
Ich habe nur eins gemerkt, wie Sie heute Mittag herausgingen.
Ja?
Haben Sie mit ihm geredet über ein paar Stücke, die in einem Karton lagen?
Ja.
Und es war die Frage, und das auch,
ja.
Und das auch.
Ja.
Und dann war ich mir nicht sicher, ob es entweder fotografiert werden sollte,
ja,
oder unecht war.
Ja, unecht. Ja. Ach, das haben Sie da drauf, das soll nicht drauf. Sehen Sie, dieser heutige Zwischenfall, der hat mich an zweierlei erinnert. Erstens an einen analogen Zwischenfall, wo ich in einer schwierigen Situation ohne genügend Souveränität zu bekunden, ohne alles genügend zu überdenken, etwas unterschrieben habe, das ich besser nicht unterschrieben hätte. Das ist die eine Überlegung. Und das Zweite, was mir einfiel bei diesem jetzigen Fehler, ist eine Geschichte, denn die Namen entfallen mir. Es gab einen, ich glaube, armenischen oder rumänischen Autor, der französisch-armenische Geschichten geschrieben hat, sehr schöne. Von diesen armenischen Bergleuten, wunderbare Reiter, wunderbare Schützen. Und da merkt einer dieser Reiter, ich glaube, dass er beim Schießen nicht mehr sicher trifft. Worauf er sich vor sein Pferd legt und den Hufen des Pferdes nimmt und sich den Brustkorb eindrückt, da bleibt er nicht mehr am Leben, weil er nicht mehr genügen kann. Und da habe ich heute die Assoziation gehabt, ob es vielleicht an der Zeit, die Zeit nahe kommt, dass ich abgeben soll und nicht mehr das Geschäft nicht mehr führen soll. Diese Assoziation hatte ich. Ja.
Und in dem Zusammenhang ist sicher auch die Überlegung wichtig, kann es in unserem Leben so etwas geben wie Perfektion?
Perfektion kann es mal geben. Perfektion ist manchmal identisch mit dem Sterben, mit dem Tod. Das ist die Buchhaltung, das ist die Buchhaltungsbilanz. Die wird vielleicht im letzten Augenblick werden soll und haben ausbalanciert, aber sie werden immer ausbalanciert. Sie denken vielleicht an die Perfektionsanekdote, die ich Ihnen kürzlich erzählt habe. Ja, man kann die auch erzählen, wo der Töpferlehrling seine Lehre beendet hat, der chinesische Töpferlehrling, ist wichtig zu sagen, und sein Meisterstück macht, eine herrliche Tonschale, und bringt sie dem Meister. Der Meister nimmt die Schale in die Hand, schaut sie lange, lange an und sagt dem Schüler, das ist eine gute Arbeit, es ist eine vollendete Arbeit, und wirft die Schale zu Boden, dass sie in viele Stücke zerbricht, und sagt, die Vollendung ist des Himmels. Ein ganz tiefer Satz, der Mensch begeht vielleicht einen Frevel, wenn er sich vermisst, vollendet zu sein. Es ist bei den Chinesen auch so, sie sehen oft alte chinesische wunderbare Keramiken, die zerbrochen sind. Wobei der Chinese ja das flicken könnte, dass man es nicht sieht. Die sind mit einem dicken Goldlack geflickt, damit man sieht, sie sind nicht vollendet, sie sind geflickt. Das nur nebenbei.
Aber das heißt ja aufgrund der Erfahrungen im Leben nicht, jetzt das Ziel der Perfektion aus dem Auge zu verlieren.
Das Ziel der Perfektion soll man im Auge behalten und soll nur nicht der Illusion verfallen, dass man die Perfektion erreicht hat. Wir erreichen die Perfektion nie. Wir sind nicht so gut wie die chinesischen Töpfer.
Und sie auch nicht von anderen erwarten?
Auch von anderen nicht, natürlich nicht erwarten.
Wie der chinesische Kaiser?
Wie der chinesische, Sie wollen auch die chinesische Kaisergeschichte hören. Die erzähle ich Ihnen auch. Also der Kaiser von China wandelt eines Herbstabends durch seine Gärten und von einem Baume fällt ein welkes, welkendes Blatt müde zu Boden wie ein müder Vogel. Und er sieht dieses Blatt am Boden und dieses Blatt ist so herrlich schön, dass er seinen besten Hofmaler kommen lässt und ihm sagt, er müsse ihm dieses Blatt in einer Zeichnung verewigen, also eine Tuschzeichnung von diesem Blatt machten. Der Maler verneigt sich tief, nimmt das gefallene Blatt mit und nach zwei, drei Wochen schickt der Kaiser einen Boten zum Maler, was mit der Tuschzeichnung sei. Die sei noch nicht fertig, sagt der Maler. Nach zwei Monaten schickt der Kaiser wieder einen Boten, noch nicht fertig. Und die Sache wiederholt sich, bis ein ganzes Jahr vergeht und der Kaiser ungeduldig wird und mit seinem Gefolge selbst zum Maler hingeht, um zu schauen, was da los ist und den Mann vielleicht zu bestrafen. Und er kommt zu dem Maler und sagt, wo ist mein Blatt? Der Maler verbeugt sich tief, nimmt ein Reispapierblatt, setzt sich zu Füßen des Kaisers mit seinem Tuschpinsel und der Tusche nieder. Nach einiger Meditationszeit nimmt er den Pinsel und das Blatt und malt in wenigen Sekunden ein vollendetes Blatt auf dieses Reispapier. Den Kaiser verlässt sein Unmut. Er ist entzückt von dieser Tuschzeichnung und sagt aber dem Maler, ja, warum lässt du mich denn ein ganzes Jahr warten, wenn du doch in wenigen Sekunden dieses Blatt so vollendet hinmalen kannst? Worauf der Maler die Türe zu einem Nebenraum öffnet und aus dem Nebenraum quellen Tausende und Abertausende von Reisblättern und auf jedem Reisblatt ist ein Blatt gezeichnet. Er hat also vielleicht 10 oder mehr Tausend Blätter gezeichnet, bevor er die Sicherheit bekam, das beste Blatt malen zu können. Wie die Engländer so hübsch sagen, to do the best of it. Da braucht es Übung.
Ja. Und dazu darf der Anspruch an die anderen zu Perfektion hinreichen?
Nein, jemand, der wirklich zu Perfektion gelangen kann, weiß, wie schwer das ist. Er wird vom anderen nie die Perfektion verlangen. Nie. Ich erfahre das ein bisschen, ich darf das ohne Überheblichkeit sagen. Ich konnte öffentlich recht gut sprechen. Ich muss auch jetzt ja sehr viel öffentlich sprechen und spreche immer frei und das sieht dann, hört sich so selbstverständlich an und wenn ich gebeten werde, zum Beispiel eine Ausstellung zu eröffnen, sage ich, ja Kinder, ich muss das mir doch ein bisschen überlegen, ich muss doch auch diesen Maler kennen. Dann sagen Leute, ja, na, Sie schütteln das doch alles so aus dem Ärmel. Dann pflege ich den Leuten diese chinesische Geschichte zu erzählen und sage ihnen, so sieht das Schütteln aus dem Ärmel aus.
Herr Rosenbaum, ich habe gesehen, dass Sie natürlich als Kind erst einmal Russisch gelernt haben. Von der Mutter haben Sie Deutsch gelernt. Sie haben dann bald als 8-Jähriger spielend Französisch gelernt, vorher schon Französisch gesprochen. Sie sprechen auch Italienisch. Wie kam es dazu?
Ja, also mit dem Deutschen und dem Französischen ist das ja ganz einfach. Wir sprachen Russisch und Deutsch zu Hause. Und ich hatte meine Mademoiselles, die Französisch. Und dann war ich ja in Genf und in Lausanne in der Schule. Und dann war meine erste Frau eine Französisch-Schweizerin, die zweite Frau eine Französisch-Schweizerin. So dass ich mit meinen Kindern, unsere Sprache zu Hause war Französisch, so dass ich eigentlich Französisch besser spreche als Deutsch. Deutsch ist mir nicht eine Fremdsprache, Sie sehen, ich spreche ja mühelos, aber Französisch läge mir mehr. Und nun bin ich also auch, das kommt vom Russischen her. Leute, die in Russland geboren und zum Teil aufgewachsen sind, haben eine große Leichtigkeit, Sprachen zu lernen, weil die russische Sprache, die russische Aussprache sehr schwierig ist und es dem Russisch-Könnenden nicht schwerfällt, andere Sprachen auszusprechen. Italienisch habe ich auf sonderbare und eigentlich sehr freche Weise gelernt. Ich kam 1914 in die Rekrutenschule und im Verlauf der Rekrutenschule, gegen Ende der Rekrutenschule in Zürich, gab es eine Umfrage bei den Rekruten, wer Italienisch könne, aber diese Umfrage wurde nicht öffentlich gestellt. Es wurden einzelne Rekruten gefragt, ob sie Italienisch können. Und das machte mich aufhorchen, auch ich wurde gefragt. Und dann habe ich mir so angeguckt, wer gefragt wird, und habe mir ausgerechnet, geklärt, sagt man bei den Juden, ich habe dann geklärt, dass diese Frage gestellt wurde an diejenigen Rekruten, die für eine Unteroffizierschule vorgesehen waren. Und dann habe ich weiter geklärt, habe mir gesagt, wozu brauchen Unteroffiziere Italienisch, weil wahrscheinlich, sagte ich mir, bei den Tessiner Truppen, die zu wenig Unteroffiziere haben und sie wollen Italienisch sprechende Unteroffiziere. Und diese Überlegungen veranlassten mich, auf die Frage, ob ich Italienisch könne, zu antworten, ja, ich kann Italienisch, ich konnte nicht einmal Buongiorno sagen, ich wusste von nichts. Dann wurden am Ende der Rekrutenschule, wurden diese Rekruten, die nun also Soldaten waren, Fusiliere, zusammengenommen und wir wurden transportiert nach Waldenburg, das ist im Kanton Basel, waren vielleicht 20 Mann. Und da wurden wir aufgestellt und es kam ein Oberst, der sich dann mit einem jeden von uns etwas in Italienisch unterhielt. Und da wurde mir schon so sehr bange. Aber ich sah, dass der Mann selbst offenbar nicht sehr gut Italienisch konnte, jedenfalls mit einem fürchterlichen deutsch-schweizerischen Akzent Italienisch sprach. Und als er also an mich herankam, meldete ich mich, Herr Oberst, Fusilier Rosenbaum, und dann sagte mir der, allora Fuciliere, mi dica qualche cosa in Italiano. Worauf ich sagte, Herr Oberst, ich kann Italienisch, aber Sie müssen mich entschuldigen, ich bin etwas verlegen, ich bin etwas aus der Übung, es kommt schon wieder. Worauf der sagte, ma fa niente, mi dica pure lo stesso qualche cosa in Italiano. Also ich habe mich so lange herausgeredet, bis er also sagte, na gut, ich soll es probieren in dieser Unteroffizierschule. Und da wollten die mich jeden Tag wieder hinausschmeißen, weil ich nicht Italienisch konnte. Und ich sagte immer wieder, nein, ich kann sogar gut Italienisch, es kommt mir wieder, es ist mir etwas entfallen. Und so habe ich mich also dann durchgestottert durch diese Unteroffizierschule und habe also dann die verschiedenen Kommandos, die man da haben muss, habe ich dann gelernt und konnte also überschießen und über Vorrücken in Schützenlinien, so konnte ich diese Kommandos sagen und dann kam die Prüfung. Und dann musste ich die Prüfung machen und dann habe ich also schneidig, habe ich dann gerufen, Primo Gruppo, a me, also erste Gruppe mir nach, in Tiratori, in Schützenlinie und dann vorrücken und dann a terra, also am Boden liegen und dann musste ich also ein Ziel sagen und dann sagte ich also davanti a noi, also vor uns, una casa, ein Haus, con una tetta rossa, worauf die Obersten, die da auf ihren Rössern um mich herum saßen, alle fingen vor Lachen, dann fingen zu wackeln. Ich hatte nämlich gesagt, anstatt un tetto rosso, ein rotes Dach, habe ich gesagt, una tetta rossa, eine rote Mamelle. Und ich habe die Prüfung dann trotzdem bestanden mit meiner roten Mamelle und habe dann die, wie man in der Schweiz sagt, die Schnüre abverdient, habe dann in der Rekrutenschule als Unteroffizier gemacht. Da musste ich von morgens 6 bis abends spät Italienisch schwatzen. Und da habe ich dann dieses Italienisch von nicht sehr hohem Niveau gelernt, aber so, dass man am Schluss der Schule meinte, ich sei ein Tessiner. So habe ich Italienisch gelernt und ich bin also ein italienischer Analphabet. Ich habe nie etwas gelesen, ich habe nie ein Wort Grammatik gelernt. Nur wenn mir mein Personal Italienisch falsch schreibt, sage ich, nein, Kind, das kann nicht richtig sein.
Herr Rosenbaum, Sie waren jetzt Mitglied des Schweizer Heeres und haben vielleicht damals noch nicht, aber heute doch eine Stellung in sich gefunden, die mir sehr große Friedfertigkeit und eigentlich eine Ablehnung des Krieges mitteilt. Und deswegen die Frage, einmal faktisch mussten Sie dann als Mitglied des Schweizer Heeres in den Ersten und Zweiten Weltkrieg zur Mobilmachung einrücken? Und wie ist Ihr Verhältnis zum Krieg als eine Auseinandersetzung mit, wie ich meine, unmenschlichen Mitteln?
Ja, muss ich die Frage etwas trennen. Ich habe, wie Sie vorhin hörten, meine Rekrutenschule gemacht und das war Ende 1914 im August und habe dann anschließend insgesamt im Ersten Weltkrieg 817 Aktivdiensttage an der Grenze gemacht, und zwar bei der teils an der Grenze, bei der Gebirgsinfanterie, unter sehr anstrengenden Bedingungen. Wir waren in den Freibergen in den ganzen Winter, wo der wärmste Tag vielleicht 25 Grad unter Null war, bis 40 Grad unter Null. Aber das ging alles spielend durch. Und ich gestehe Ihnen, ich habe sehr gern Militärdienst gemacht, weil mich diese blanke Stupidität des Militärdienstes, das empfand ich also als wunderbar schön. Nicht denken, ich schrie am lautesten, schrie ich zum Befehl, Herr Hauptmann, und damit war das Militär eigentlich für mich charakterisiert. Das zu Befehl, Herr Hauptmann, was er auch befasst, zu Befehl, Herr Hauptmann. Und dann habe ich rein sportlich das Militär mögen. Nun will ich Ihnen sagen, dass die Atmosphäre im Schweizer Heer, auch damals und auch heute, das ist eine absolut erträgliche Atmosphäre. Es ist eine demokratische und kameradschaftliche Atmosphäre. Ich habe im Militärdienst nie irgendwelche antisemitische Anfechtungen erlebt. Gut, ich war Student, die Offiziere waren zum großen Teil auch Akademiker, die haben von gleich zu gleich mit mir verkehrt, was für den Schweizer selbstverständlich ist. Ich kann eine sehr hübsche Anekdote erzählen. Da traf ich vor einiger Zeit den Platzkommandanten der Kaserne hier, also den Obersten. Und der erzählte beschmunzelt Folgendes: Er war in Zürich im Bahnhof, saß da und trank sein Bier, also der Oberst. Und da kam ein junger Soldat herein mit seinem Mädchen, sehr absolut zu erzählen, und ignorierte den Oberst. Er hätte natürlich kurz Stellung nehmen können und grüßen. Das ignorierte er und ging an dem vorbei, wie wenn er nicht gesehen hätte, und setzte sich an den Tisch. Also unzulässig. Ich nehme an, dass ein deutscher Oberst vielleicht da so kolossalen Krach geschlagen hätte. Der Oberst erzählte mir dann Folgendes: Er habe gesehen, dass der Soldat einen roten Kopf bekam, und so, dann sei er, dann er selber, der Oberst, hingegangen an den Tisch. Der Soldat ist erschrocken. Dann habe er gesagt: Bleiben Sie nur sitzen. Ich habe Ihnen nur die Hand gegeben. Bleiben Sie nur sitzen. Ich wollte Ihnen nur die Hand reichen. Das ist doch entzückend. Ne? Damit hat er eine Lehre fürs Leben bekommen. Alles ganz in Ordnung. Also elegant und würdig. Elegant und würdig gelöst. Ja. Und der Oberst freute sich selber über diesen Einfall. Ja? Also nur das ist, um zu sagen, dass die Atmosphäre in der Armee eine durchaus angenehme war. Und dann ich freute mich sportlich. Ich war also ein sehr guter Schütze. In der Schweiz gibt es dann Schützenabzeichen. Die kriegte ich also reihenweise auf meinem Ärmel. Ich war also dokumentiert als sehr guter Schütze. Und ich habe dann auch, die Tessiner sind nervlich nicht so widerstandsfähig. Das ist sehr interessant. Und pro Bataillon, also pro 1000 Mann, sind gewöhnlich ungefähr ein Zug, also ungefähr 50 Mann, kommen über das notwendige Minimum beim Schießen nicht hinaus. Und dann habe ich dem Hauptmann vorgeschlagen in unserer Kompanie, dass ich die paar Leute, die über das Minimum nicht hinauskommen, die soll er mir anvertrauen, ich wolle mit denen üben. Und habe die also pädagogisch über das Minimum gebracht und das sprach sich dann herum. Dann bekam ich alle diese schlechten Schützen und brachte sie alle über das Minimum. Bis auf einen, kann ich auch sagen. Da hatte ich einen, also mit all meinen Tricks brachte ich ihn nicht. Zum Beispiel, da sagt man, Gewehr streut, sage ich, ja, zeig mir dein Gewehr. Und dann habe ich mit dem Gewehr geschossen, das streute nicht. Und ich sagte, der Gewehr streut, du hast recht, komm, wir probieren es mit meinem Gewehr. Und so weiter. Oder dass das Gewehr schießt irgendwie nicht ganz richtig, nicht ganz eingestellt. Gut, so gut. Oder ich habe den also gelehrt, wie man als erstes, man muss das Gewehr in die Schulter drücken, damit man keinen Stoß bekriegt, dass man nicht achten muss, wann der Schuss abgeht, sondern dass man langsam drücken muss und so weiter. Und das ist mir mit einem Burschen einfach nicht gelungen. Nun muss ich einschalten. Wir hatten damals Käppis aus hartem Leder, in denen dann eine Lederschale drinnen war, damit die Käppi auf dem Kopf sitzt und nicht über die Stirn rutscht und drückt. Und bei dem brachte ich es nicht fertig, also jedes Mal, wenn ich alles durchgesprochen hatte und der Schuss nun sitzen sollte, schoss er und an der Scheibe vorne wurde gewunken, der Schuss ist nicht in der Scheibe. Und ich guckte den immer an und versuchte festzustellen, was los ist mit dem Kerl. Dann habe ich also gemerkt, dass der Kerl sich über mich lustig macht, dass er absichtlich falsch schießt. Nun war ich also körperlich sehr stark. Dann habe ich also die echte kalte, nicht kalte, sondern heiße Wut bekommen und habe dem mit der Faust eins über das Käppi gehauen, dass dieser Halt im Käppi riss und das Käppi ihm hinunterkam bis über die Nase und dass wir dann zwei Mann mussten also ziehen, bis wir das Käppi wieder los hatten. Der hätte sich beschweren können über mich, ich hätte Arrest bekommen, ich darf das nicht machen und so. Ich habe nur gesagt, so, jetzt schieß noch einmal, der schoss glänzend.
Das sind die wenigen Momente der Pädagogik, wo man mit einem harten
Angriff ja, wo der echte Affekt, der echte Affekt ausbricht, dann nimmt es der andere auch nicht übel, besonders wenn er einen Affekt verdient hat. Ja. War, glaube ich, das einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich im Affekt geschlagen habe.
Ja. Jetzt war das ja ein Militärerleben, das mehr oder weniger einem
sportlichen
Pfadfinder-Dasein ähnlich war.
Ja, ich weiß, wohin Sie hinaus wollen, mit dem Krieg. Krieg ist etwas Stupides, ist etwas Unmenschliches. Und mit der ganzen Verlogenheit der Religionen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und die ähnliche Sachen, kommt man dem nicht bei. Man kommt mit der Politik nicht bei, man kommt mit der Erziehung, man kommt diesem Urtrieb des Kriegführens oder des Streitens nicht bei. Ich meine immer, Krieg führen tut man, weil man arbeitsloses Einkommen sich erkriegen will. Gut, das ist eine spielerische Definition. Aber man tut Krieg führen aus Machtgründen. Und den Krieg werden wir nur loswerden, wenn wir den Machttrieb in uns nicht etwa unterdrücken, sondern wenn wir unseren Individuationsprozess, das heißt unseren Bewusstwerdungsprozess, so weit absolviert haben, so weit uns entwickelt haben, ich sage wieder das Wort evoluiert, dass wir eine Evolution so weit getrieben haben, dass wir unsere unbewussten Inhalte so weit ins Bewusstsein hinaufgenommen haben, dass wir diesen Drang nach Macht in die Hand bekommen und ihn sublimieren oder in schöpferische Bahnen leiten und nicht in zerstörerische. Ob die Menschheit das hier fertig bringt, weiß ich nicht. Aber es ist meine, ich will nicht sagen Erfahrung, oder meines Glaubens nach, nur möglich auf dem Wege des Individuationsprozesses beim Einzelnen. Wenn der Einzelne seinen Machttrieb los sein wird, dann wird die Kollektivität bestehen aus Einzelnen, die keinen Machttrieb mehr haben, und dann werden wir auch keinen Krieg mehr brauchen. Aber solange dieser Urboden wuchert, solange wird der Krieg wuchern.
Mögen Sie das an der einen oder anderen Erfahrung oder dem einen oder anderen Beispiel noch deutlicher machen für den, der diese Gedanken so noch nicht versteht?
Ja, Huber müsste vielleicht also das Wort Individuationsprozess ein bisschen erklären. Es ist ja so, das berühmte Beispiel mit dem Eisberg. Unser Bewusstsein, das ist nur die Spitze des Eisberges unseres ganzen Affektlebens. Unser Affektleben ist uns weitgehend zu 99,9% unbewusst. Bewusst ist uns nur diese Spitze des Eisberges. Und was wir den Individuationsprozess nennen, ist der Versuch, unbewusste Inhalte bewusst zu machen, uns darüber klar zu werden, dass die und die Impulse aus unbewussten Regungen kommen, Impulse, die uns veranlassen, Dinge zu tun, die unschön sind oder gefährlich sind oder verbrecherisch sind. Die kommen ja nicht aus unserem Bewusstsein, die kommen aus unserem Unbewussten. Also nicht Unterbewussten, das ist eine falsche Formulierung. Aus unserem Unbewussten. Und wenn wir es fertig bringen, das Movens, das unbewusste Movens, das unbewusste Triebmoment, die Triebe, das Movens, das ist das, was treibt, uns dieser Triebe bewusst zu werden, so ermöglicht uns das, diese Triebe zu verstehen, zu beherrschen, ich habe das Wort beherrschen auch nicht gern, sondern diese Triebe uns dienlich zu machen und sie zu lenken, die schöpferische Kraft, die im Trieb lebt, zu dirigieren auf ein positives Ziel und nicht auf die Zerstörung hin. Das ist ja auch, was in der Analyse versucht wird, einen Bewusstwerdungsprozess einzuleiten. Also zum Beispiel sagen wir, wenn Sie entschuldigen, wenn ich mit mir als Beispiel operiere, aber wenn zum Beispiel es mir gelungen ist, friedlich, und zwar nicht durch Verdrängung und nicht durch Scheinheiligkeit, sondern durch effektives Mittun, effektives Erleben und Gestalten des Lebens in Frieden und Eintracht zu scheiden, von einer Frau, von der zweiten Frau in Frieden und Eintracht mit der zweiten, mit meinen Kindern, so glaube ich deswegen, weil es mir zu einem immerhin merklichen, in einem immerhin merklichen Maß gelungen ist, Unbewusstes mir bewusst zu machen. Mir, also zum Beispiel dieses Beispiel, das ich Ihnen sagte, dass ich, als ich diesen Schock bekam in Lausanne, wo mir dieser Herr Petermann sagte, ich darf hier nicht mitkommen, weil ich Jude bin, da reagierte ich aus dem Unbewussten heraus zerstörerisch, zerstörerisch, und habe also dasjenige, was man mir nicht in Form von Zuwendungslibido schenkte, habe ich angefangen, das Symbol der Zuwendung, nämlich das Geld, zu stehlen. Ich wäre ein Dieb geworden, vielleicht ein sehr geschickter Dieb, wenn ich mir nicht sehr bald darüber klar geworden wäre, dass dieses Stehlen eine symbolische Bedeutung hat, dass ich gar nicht Geld suche, sondern dass ich Zuwendung suche. Dadurch, dass ich das gefunden habe, habe ich dann keine Lust mehr gehabt zu stehlen, sondern ich habe Zuwendung, Gefühl gesucht und habe es gefunden. Nicht im fremden Portemonnaie, sondern in der fremden Seele.